Ihr hört, Manfred Tesing nimmt das den Ton auf, aber nicht das Bild. Also das heißt, ihr seid nicht zu sehen, aber zu hören. Ja, Andreas, wir haben dich eingeladen, die vielen offenen Fragen zum Thema Palästina und Israel. Welche Perspektiven gibt es eigentlich nach diesem erneuten Krieg und nach dem Konflikt, der jetzt durch diesen, ja, wie der Krieg geführt worden ist, also die Konfliktlinien eher vertieft, verschärft, die Lösungen schwieriger macht? Wie sind überhaupt die Perspektiven? Und uns beschäftigt natürlich auch die Frage, wie sollen wir das bewerten, dass sich die Bundesregierung zur Partei Israels erklärt, aber scheinbar in der, außer im Hintergrund wenig auch zu Lösungen beiträgt. Wie verhält sich die EU und was sind die Perspektiven auch für die Politik in Israel? Ein großes Thema, aber wir setzen darauf, dass du das schaffst, in einer guten Stunde in einem Vortrag Linien und Perspektiven auszuziehen. Danke, dass du heute bei uns im Zoom mit dabei bist und du hast jetzt das Wort, Andreas. Bitte.
Guten Abend, Ziggy. Herzlichen Dank für die Einladung. Guten Abend an alle euch oder Sie, die ich per Sie und du kenne oder nicht kenne. Hoffe, dass auch meine Schwester aus Köln inzwischen den technischen Weg zu Zoom gefunden hat. Dann sage
Hat
ich
sie.
Hallo, Kiki. Hat sie. Wunderbar. Da können wir anfangen. Also, wir beschäftigen uns ja im Moment aktuell mit zwei Kriegen, obwohl wir alle wissen, es finden weltweit noch sehr viel mehr statt, aber die uns besonders beschäftigen, sind der eskalierte Krieg zwischen Israel und der Hamas, also der sogenannte Gaza-Krieg, und der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Und bei allen natürlich großen Unterschieden zwischen diesen beiden Kriegen gibt es eine Reihe von Gemeinsamkeiten. Ich will jetzt nur zwei nennen. Beide Kriege haben eine Vorgeschichte, haben einen Kontext oder finden nicht in einem Vakuum statt, wie es UNO-Generalsekretär Antonio Guterres in seiner Rede Anfang Dezember vor der UNO-Generalversammlung gesagt hat. Die zweite Gemeinsamkeit zwischen beiden Kriegen ist, wer immer darauf hinweist, dass diese Kriege eine Vorgeschichte haben, eine Vorgeschichte, die weder die Verbrechen der Hamas noch den Überfall Putin-Russlands auf die Ukraine natürlich in irgendeiner Weise rechtfertigen, aber eine Vorgeschichte, die zu berücksichtigen ist, wenn man denn ehrlich eine politische Lösung will. Wer darauf hinweist, wird entweder bei uns als Hamas-Freund, als Antisemit, als anti-israelisch verleumdet oder eben als Putin-Freund. Die Art und Weise, wie auf diese Rede von Antonio Guterres reagiert worden ist, nicht nur durch die israelische Regierung, den israelischen UNO-Botschafter in New York, sondern auch durch eine Reihe deutscher Politiker, Politikerinnen, aktueller oder auch halb abgehalfteter, wie etwa Armin Laschet. Sowas hat es in der UNO-Geschichte, die ich jetzt ja seit über 40 Jahren beobachtet habe als Journalist, noch nie gegeben. Es gab bei aller Kritik, die auch frühere Generalsekretäre auf sich gezogen haben, niemals die Forderung eines Mitgliedslandes nach dem Rücktritt des Generalsekretärs, wie das von der israelischen Seite ja gegenüber Antonio Guterres gemacht wurde. Und man muss noch mal daran erinnern, Guterres hat seine Rede angefangen mit einer eindeutigen, scharfen Verurteilung der Verbrechen, die die Hamas am 7. Oktober letzten Jahres begangen hat. Er hat sie aufgefordert, sofort und bedingungslos alle damals etwa 250 Geiseln freizulassen, sofort mit jeglichem weiteren Raketenbeschuss vom Gazastreifen in Richtung Israel aufzuhören. Dann hat er diesen Satz gesagt: Ja, aber dieser Krieg findet nicht in einem Vakuum statt. Es gibt eine Vorgeschichte, unter anderem die der völkerrechtswidrigen Besatzung der palästinensischen Gebiete, um dann nochmal zu sagen, aber dieses rechtfertigt in keiner Weise die Verbrechen der Hamas, die er dann nochmal ausführlich kritisiert hat. Also deutlicher und schärfer kann man es nicht machen. Trotzdem sind alle über ihn hergefallen. Und das Ganze wiederholt sich jetzt in den letzten 10 Tagen, seit bekannt geworden ist, dass mutmaßlich einige der 30.000 Beschäftigten des UNO-Hilfswerks für die Palästinenserinnen, das ist UNRWA, beteiligt waren, möglicherweise beteiligt waren in der einen oder anderen Form an den Verbrechen der Hamas am 7. Oktober. Wie gesagt, die Sache steht zur Überprüfung an. Guterres und der Leiter der UNRWA haben die Verdächtigten sofort zunächst entlassen oder suspendiert. Bewiesen ist noch gar nichts, aber dieser ganze Vorgang hat sofort wieder Zurücktrittsforderungen nicht nur in Richtung des UNRWA-Direktors geführt, sondern auch in Richtung des UNO-Generalsekretärs. Zur UNRWA nachher vielleicht noch mal mehr, spätestens in der Diskussion. Also gehe ich zunächst auf den Kontext, auf die Vorgeschichte ein. Zu diesem Zweck habe ich diese 5 Karten mitgebracht. Einige kennen Sie auch in früheren Versionen. Da waren es auch nur 4 Karten, auch mit einigen Mängeln drin. Das ist nun die aktuellste Version, die auch einige der Kritiken, die es früher gegeben hat, aufgenommen hat. Ich habe sie nicht mitgebracht wegen der Überschrift unbedingt, sondern weil man mit diesen 5 Karten die verschiedenen Narrative sehr gut erläutern kann, die es spätestens seit Ende des Zweiten Weltkrieges gibt. Narrative, die sich verschoben haben, das werde ich jetzt deutlich machen. Also 1923 wird dieses Gebiet zwischen dem Mittelmeer und dem Westjordanland zum sogenannten britischen Mandatsgebiet. Für ein Jahr gehörte dann auch noch das Territorium dazu, was heute Jordanien ist, als Emirat, aber das war nur ein Jahr der Fall. Seitdem ist das, was auf dem linken Foto mit der Zahl 46 hier schwarz, meistens schwarz schraffiert ist, das britische Mandatsgebiet gewesen. Und ihr seht, überwiegend schwarz, das heißt, dass etwa 90% der Menschen, die damals auf diesem Territorium lebten, palästinensische arabische Menschen waren. Das heißt nicht, dass das Gebiet zu 90% besiedelt war. Den falschen Eindruck könnte man kriegen. Das ist nicht der Fall. Es gibt ja auch viele Wüstenteile. Aber 90% der Menschen, die tatsächlich dort lebten, waren palästinensisch arabisch und nur 10% waren jüdisch. Das führt dazu, dass es in Teilen der arabisch-palästinensischen Community, und mit diesem Sammelbegriff meine ich jetzt ganz pauschal alle Palästinenserinnen, Araber, sei es in der von uns sogenannten Nahostregion, sei es in Flüchtlingslagern, sei es bei uns in Europa, in Kanada, in Australien, USA, wo immer sie heute leben, in einem Teil dieser Community der Anspruch erhoben wurde, wir wollen dieses ganze Land für uns, wegen dieser demografischen Besiedlung zum Zeitpunkt 46. Auf der anderen Seite gibt es das extreme Narrativ von, wie wir sie heute oft nennen, nationalistischen oder religiösen Juden, die sagen, dieses gesamte Territorium ist uns vom Herrgott vor 3000, manche sagen vor 5000 Jahren, als unser heiliges Land versprochen worden. Deswegen wollen wir für unseren Staat Israel das ganze Territorium. Diese beiden von mir jetzt als extremistischen Narrative bezeichnet, sind natürlich völlig unakzeptabel. Man kann nicht unter Berufung auf frühere demografische Situationen heutige territoriale Ansprüche machen. Das geht grundsätzlich nicht. Dann kommt das Jahr 1947, 29. November, die UNO-Generalversammlung, damals die 50 oder 51 Gründungsstaaten, beschließt den Teilungsplan und sagt, auf diesem Territorium soll ein Staat Israel entstehen mit etwa, unten steht es drunter, 56,5% des Territoriums und ein Staat Palästina mit dann den verbleibenden 43,5%. Damals haben die damals schon unabhängigen arabischen Staaten, die auch schon Mitglied der UNO waren, es waren noch nicht alle, dagegen gestimmt. Israel hat dafür gestimmt. Die große Mehrheit der Mitgliedstaaten hat dafür gestimmt. Aus der Tatsache, dass die arabischen Staaten damals dagegen waren, wird heute noch in Teilen der israelischen Regierungspropaganda und ihrer Vertreter bei uns gesagt, aha, da die arabischen Seiten, auch die dort lebenden Palästinenser, diesen UNO-Plan damals abgelehnt haben, können sie sich ja auch nicht mehr darauf berufen. Der gilt ja im Grunde nicht. Das ist natürlich mit Verlaub Blödsinn. Es hat in der ganzen UNO-Geschichte nie einen 100% Konsensbeschluss gegeben in der Generalversammlung, dass alle, heute sind es 193 Staaten, mit Ja gestimmt haben. Es waren immer Mehrheiten, Minderheiten. Und wenn man so argumentieren würde, wo es auch Gegenstimmen gab, das gilt nicht, dann würden fast alle UNO-Resolutionen der Generalversammlung ungültig sein. Also dieser Beschluss der UNO-Generalversammlung hat bis heute völkerrechtliche Gültigkeit. Und deswegen gibt es in Teilen der arabisch-palästinensischen Community Menschen, die sagen, ja, wir wollen dann wenigstens diese 43,5% des Territoriums für unseren Staat haben, den die UNO uns damals versprochen hat. Diesem Narrativ kann ich mit völkerrechtlichen Argumenten nicht widersprechen, weil, wie gesagt, diese Resolution gilt. Aber politisch ist die Situation natürlich weitergegangen und deswegen widerspreche ich dieser diesem Anspruch weitergegangen heißt, wir hatten infolge dann dieses UNO-Beschlusses und der israelischen Staatsgründung am 14. Mai 1948 militärische Auseinandersetzungen. Auf der einen Seite drei arabische Staaten, zum Teil dann auch die Palästinenser, die dort lebten, auf der anderen Seite zunächst noch die jüdischen Milizen und ab der Staatsgründung Mai 1948 dann die offiziellen israelischen Streitkräfte. Im Ergebnis dieser militärischen Auseinandersetzung sieht die Landkarte dann so aus wie die dritte mit Krieg 1948, nämlich die israelischen Streitkräfte haben 78% des gesamten Territoriums erobert und unter ihre Kontrolle gebracht. Im Ergebnis des 1967er Junikrieges besetzten die israelischen Streitkräfte dann auch die verbleibenden 22%, also den jetzt hier grau eingezeichneten Gazastreifen und das Westjordanland. Sie besetzten damals übrigens auch die ägyptische Sinai-Halbinsel. Das ist hier nicht mehr eingezeichnet, weil die inzwischen durch den israelisch-ägyptischen Friedensvertrag von 1972 zurückgegeben wurde. Und sie behalten weiterhin besetzt, auch völkerrechtswidrig, ganz oben im Norden die syrischen Golanhöhen. So. Warum habe ich eben gesagt, die Berufung oder die Forderung, man wolle doch für den Staat Palästina das Territorium 43,5% geht politisch nicht mehr? Weil sich beginnend mit der Nahostkonferenz im Dezember 91, zusammengerufen von USA, der damaligen Sowjetunion noch und der UNO, die PLO, also die wichtigste politische Vertretung der, oder damals auch einzige noch, der Palästinenser eingelassen hat, erstens darauf, wir erkennen den Staat Israel an. Das war ja die Voraussetzung dann auch für diese Madrider Nahostkonferenz, wo zum allerersten Mal Vertreter einer israelischen Regierung und Palästinenser an einem Tisch saßen. Die Palästinenser noch nicht mit einer eigenständigen Delegation, aber als Mitglieder der saudischen Delegation. Und dann eben in den folgenden 2 Jahren zunächst hochgeheim geführt unter norwegischer Vermittlung die Verhandlungen, die dann schließlich zum Abkommen von Oslo 1993 führen. Und in diesem Abkommen hat die PLO, wie gesagt, den Staat Israel in seiner Existenz ohne Einschränkung anerkannt und hat gesagt, ja, wir sind zufrieden, dass unser künftiger Staat sich lediglich noch auf diesen 22%, also im Wesentlichen Westjordanland und Gazastreifen, bewegt, mit einigen damals ins Auge gefassten Gebietsaustauschen an den Grenzen. So weit, so gut. Man hat damals, ich höre immer wieder, wenn jemand reinkommt, das Böse klingelt. Kann man das nicht abstellen vielleicht? Das geht ziemlich auf den Keks. Man hat damals in Oslo, das ist jetzt nicht nur
Los.
meine Kritik, gesagt, das ist eine gute Vereinbarung und hat die Kernprobleme, die angeblich die schwierigsten sind, die unlösbaren, zunächst mal auf die lange Bank geschoben. Zu den Kernproblemen gehört erstens die endgültigen Grenzen, dass auch Israel endlich mal sagt, was denn nun die eigenen Staatsaußengrenzen sein soll. Das hat die israelische Regierung bis heute nicht gesagt. Zweitens, die Frage des Statuses von Jerusalem. Das war im Teilungsbeschluss der UNO 1967 offen gelassen worden, mit theoretisch vorstellbar drei Optionen. Die erste Option ist, es wird eine gemeinsame Hauptstadt beider künftiger Staaten. Die zweite Option wird, es ist eine geteilte Hauptstadt, also im Westen der Stadt die Hauptstadt Israel, im Osten die Hauptstadt Palästinas. Die dritte Option wäre, Jerusalem wird eine internationale Stadt mit freiem Zugang aller Menschen jeder Glaubensrichtung zu den heiligen Stätten der Juden, der Moslems und der Christen in dieser Stadt. Und die Hauptstädte werden bzw. bleiben Tel Aviv und auf palästinensischer Seite Ramallah. Aber wie gesagt, diese Frage hat man damals in Oslo noch weiter offen gelassen. Und die dritte Frage, die man offen gelassen hat, ist die Frage der Rückführung, der Rückkehrmöglichkeiten von Flüchtlingen. Und zu diesem Problem will ich jetzt noch mal etwas sagen, weil das doch Gegenstand sehr vieler absichtsvoller Falschbehauptungen in der Debatte ist oder auch viele Leute mitreden, die ahnungslos sind. Also zunächst mal, es wird ja oft der Vorwurf erhoben, die Palästinenserinnen seien ja irgendwie privilegiert im Unterschied zu anderen Flüchtlingspopulationen in unserer Welt. Und das wird erstens damit begründet, dass es eben diese UNRWA gibt, also ein Spezialhilfswerk für palästinensische Flüchtlinge, während der Rest der Welt eben hat nur das UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge, was 1951 gegründet wurde. Was meistens verschwiegen wird, oder diejenigen, die so reden und kritisieren, wissen es auch nicht. Die UNRWA ist gegründet worden, weil die israelische Regierung sich strikt geweigert hat, damals diese arabisch-palästinensische Flüchtlingspopulation unter die Obhut der UNO zu stellen. Weil die UNO ist ja gegründet worden vor dem Hintergrund der Flüchtlingssituation, die wir nach Ende des Zweiten Weltkrieges bei uns in Europa hatten, namentlich in der damaligen westdeutschen Bundesrepublik, wo ja bis zu 13 Millionen Menschen aus den vormals deutschen Ostgebieten des Nazireiches als Flüchtlinge zu uns gekommen sind. Und um Deutschland und anderen europäischen Ländern bei der Bewältigung dieses Flüchtlingsproblems zu helfen, ist ja überhaupt als UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge gegründet worden. Anderswo in der Welt gab es zum damaligen Zeitpunkt keine relevanten Flüchtlingspopulationen. Man hatte sogar die Illusion, das brauchen wir vielleicht 2, 3, 4 Jahre, dieses UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge, dann können wir es wieder abschaffen. Dann kam der Vietnamkrieg, Indochina-Krieg mit den dort entstehenden Flüchtlingspopulationen. Und irgendwann Ende der 50er Jahre hat man gesagt, wahrscheinlich brauchen wir dieses UNO-Hochkommissariat auf Dauer. Ne? Heute ist das Hochkommissariat für 120 Millionen Flüchtlinge weltweit zuständig. Aber die Zuständigkeit für die Palästinensischen blieb bei UNRWA. Und der zweite Vorwurf ist, die palästinensischen Flüchtlinge seien ja privilegiert, weil sie die einzigen sind, wo der Flüchtlingsstatus vererbbar ist. Also die ursprünglich 730.000 bis 750.000 Palästinenserinnen, die im Zuge der militärischen Auseinandersetzung der Jahre 47-48 aus ihren Dörfern und Häusern vertrieben wurden von den jüdischen Milizen und den israelischen Streitkräften, sind inzwischen auf 5,9 Millionen Menschen angewachsen. Also 5,9 Millionen Menschen, registriert von der UNRWA, besitzen den Flüchtlingsstatus. Aber die Erklärung dafür ist natürlich völlig klar. Die Palästinenserinnen sind die einzige Flüchtlingspopulation auf der Welt, die bis heute eben keinen Heimatstaat haben, in den sie denn zurückkehren könnten. Und das ist natürlich Ergebnis der anhaltenden völkerrechtswidrigen Besatzungssituation. Also so viel zur Erklärung. Die Frage wird dann kompliziert, wenn eben diskutiert wird, wie soll man mit dem Problem umgehen. Ihr alle seid vertraut mit dem Kürzel BDS, also die Kampagne Boykott, Disinvestment, Sanktionen, ausgerufen von etwa 120 Zivilorganisationen der Palästinenser im Jahre 2005, weil sie gesagt haben, die Aufstände der 80er Jahre und der Jahre 2000 folgende, also die beiden Intifadas, die teilweise mit Gewalt auch ausgeübt wurden, haben nichts gebracht und deswegen jetzt diese gewaltfreie Aktion. Und also ich bin ein dezidierter und präziser Kritiker. Ich sage nicht, dass BDS pauschal antisemitisch ist. Das ist Quatsch. Aber es gibt zwei Probleme. Das eine hat mit dem Anfang meines Vortrages zu tun. Die politische Forderung von BDS, drei Forderungen. Die erste heißt Befreiung alles besetzten arabischen Landes. Also im englischen Original Liberation of all occupied Arab Territory. Es ist unklar gelassen, welches Gebiet damit genau gemeint ist. Einige meinen damit sicher das Territorium auf der Karte von 1946. Andere sagen, wir meinen das Territorium auf der Karte Oslo, also die 22%. In der deutschen Fassung von BDS, die zumindest für die Debatte in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz relevant ist, ist klar formuliert: Befreiung alles seit 1967 besetzten arabischen Landes. Die zweite, ich sag mal, das zweite Defizit ist, die dritte politische Forderung bei BDS heißt, Zitat, jetzt korrekt, Anerkennung des Rechts der Flüchtlinge auf Rückkehr. Zitat Ende. Anerkennung des Rechts der Flüchtlinge auf Rückkehr. Das wird meistens aber so von den Gegnern und Kritikern von BDS so zitiert, als fordere BDS die Rückkehr aller Flüchtlinge. Und wenn man dann eben weiß, es gibt 5,9 Millionen Menschen, die diesen Status haben, dann erschrecken selbst die Wohlmeinendsten und sagen, na, das können wir uns natürlich nicht vorstellen, dass hier 5,9 Millionen Araber, Palästinenser zurückkehren und damit natürlich die Juden absolut majorisieren. Es gibt linkeste Kritiker der israelischen Regierungspolitik und auch der amerikanischen Außenpolitik, wie etwa Norman Finkelstein in den USA, die deswegen BDS vehement ablehnen, aus dem Missverständnis heraus, BDS fordere die Rückkehr aller 5,9 Millionen Menschen. Dazu folgendes. Erstens, das Rückkehrrecht für Flüchtlinge ist ein Individualrecht, was fest verankert ist in der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951. Das kann dir niemand nehmen. Also mal hypothetisch angenommen, die israelische Regierung von Benjamin Netanyahu und die palästinensische Autonomiebehörde von Mahmoud Abbas würden morgen einen umfassenden Friedensvertrag schließen und in dem würde stehen, kein Flüchtling darf zurückkehren. Das wäre völkerrechtswidrig und hätte keine Gültigkeit. Also das individuelle Recht ist da und es geht halt darum, dass eine israelische Regierung das zunächst mal anerkennt und dass man dann auf Basis dieser Anerkennung des Rechtes ganz pragmatisch überlegt, wie setzen wir das um? Es gab eine neue, weitere Phase der Hoffnung, das war das Jahr 2003, als in Genf die Genfer Initiative veröffentlicht wurde. Die Genfer Initiative war das Ergebnis von zweijährigen hochgeheimen Verhandlungen zwischen friedenswilligen ehemaligen Mitgliedern der israelischen Regierung, vor allem Labour-Leute, auf der einen Seite und auf der anderen Seite ehemalige Mitglieder der palästinensischen Autonomiebehörde, damals unter Yasser Arafat. Die haben in hochgeheimen Verhandlungen, die damals von der Schweizer Außenministerin ermöglicht wurden, sich in allen Konfliktpunkten geeinigt, eben auch in den in Oslo noch ungelöst gebliebenen Kernfragen. Und die haben gesagt, die Umsetzung des Rechts auf Flüchtlinge in drei Maßnahmen. Das erste, einige kehren tatsächlich zurück. Und alle Umfragen und Erhebungen, die es jemals gegeben hat, unter Palästinenserinnen, sei es in den Flüchtlingslagern in der Region, also vor allem Libanon, Irak und bis vor einiger Zeit Syrien und Jordanien, oder auch durch Palästinenser, die bei uns in Westeuropa oder in den USA leben, haben ergeben, dass maximal tatsächlich 700.000 zurückkehren wollten. Das sagen mir auch jüdisch-israelische Experten, sei allemal machbar und handelbar. Eine zweite Gruppe würde in den Ländern, in denen sie heute leben, endlich volle Staatsbürgerinnenschaft bekommen und dort eben weiterhin leben. Und eine dritte Gruppe, und das würde wahrscheinlich vor allem die Menschen betreffen, die nach wie vor in großen Flüchtlingslagern leben, würden im Rahmen eines sogenannten Resettlement-Programms der UNO, also eines Umsiedlungsprogramms, in Drittländer umgesiedelt und dort die volle Staatsbürgerschaft bekommen. Also das ist die pragmatische Auflösung des Flüchtlingsproblems. Und ich finde es wichtig, dass wir das alle wissen, damit wir argumentationsfähig sind, wenn immer wieder diese Behauptung kommt, die Palästinenser wollten ja, dass 5,9 Millionen Menschen auf dieses kleine Territorium zurückkehren. So, jetzt springe ich und ich springe nicht. Jetzt nähern wir uns der heutigen Problemlage an. Zum Zeitpunkt des Oslo-Vertrages gab es die größten Demonstrationen, Friedensdemonstrationen, die Israel und die ganze Region jemals gesehen haben. Da sind bis zu 500.000 Menschen auf der Straße gewesen, wenn wir das umrechnen würden auf unsere Gesamtbevölkerung, dann wären das Demonstrationen von bis zu 6 Millionen Menschen. Ne? Und die beiden extremistischen Narrative, die ich eben beschrieben habe, waren wirklich auf beiden Seiten nur Minderheitennarrative und die Mehrheitsnarrative waren eben für diese sogenannte Zwei-Staaten-Lösung. Und dann haben wir aber schon während dieser Hoffnungsjahre erlebt, dass der damalige Oppositionsführer, den ihr alle kennt, das war Benjamin Netanyahu, Führer der Likud-Partei, die ja in ihrem Programmgründungsstatus ausdrücklich drin hat, muss man auch daran erinnern, dass sie das gesamte Territorium für den Staat Israel beansprucht. Das steht so drin. Netanyahu hat alles getan, um Oslo zu sabotieren, schon in seiner Rolle als Oppositionsführer. Es hat damals auch Kundgebungen eben der Gegner des Abkommens gegeben, wo Netanyahu der Hauptredner war und auf der Bühne hing neben dem Redepult ein riesen lebensgroßes Poster von Yitzhak Rabin, also dem damaligen Regierungschef, in SS-Uniform am Galgen baumelnd und als Verräter gebrannt war. Das ist die Stimmung, die Netanyahu und die Likud-Partei damals geschürt haben. Das war der Nährboden dafür, dass Rabin dann am 4. November 1994 ermordet wurde, angeblich, wie es bis heute offiziell heißt, von einem Einzeltäter. Diese Ermordung hat das Friedenslager und das friedensvertragsbereite Lager in Israel erheblich geschwächt. Als dann Netanyahu ein erstes Mal an die Regierung kam, hat er alles getan, um die Umsetzung von Oslo zu torpedieren, also die Verpflichtung, die die israelische Regierungsseite eingegangen war, entweder gar nicht umzusetzen, unvollständig umzusetzen oder mit großer Zeitverzögerung. In der gesamten Phase ist die völkerrechtswidrige Besiedlung auf dem Westjordanland immer weiter höher. Das hat absehbar zu immer größerer Frustration auf der palästinensischen Seite geführt und damit zur zweiten Intifada, arabisch der Aufstand ab dem Jahre 2000, die dann schon, ich sag mal, mehr mit Gewaltmitteln geführt wurde als die erste Intifada der 80er Jahre. Die erste Intifada war eine Intifada der Steine im Wesentlichen, wo also vor allem junge Leute Steine geworfen haben auf israelische sogenannte Sicherheitskräfte, also Polizei und Militär im besetzten Westjordanland. In dieser zweiten Intifada sind dann eben auch Raketen vom Gazastreifen auf israelische Städte geschossen worden. Wir hatten inzwischen die Entwicklung, dass im Gazastreifen eben die Hamas als politische Organisation dann auch mit einem bewaffneten Arm sich gegründet hatte. Das war bereits 1987. Sie bestand aber auch vorher schon, da war sie ein, ich sag mal, Moscheebauverein. Und ist damals schon, das sind alles Fakten, die heute allmählich ja wieder an die Öffentlichkeit kommen, von israelischen Politikern finanziell gefördert worden, schon in dieser Frühphase. Und seitdem sie dann offizielle politische Organisation war und natürlich auch in Konkurrenz zur säkularen PLO, seitdem hat Netanyahu ein erfolgreiches Doppelspiel gespielt, was ja nun heute auch zumindest in israelischen Medien ganz offen beschrieben und diskutiert wird. Und es gibt ja auch Zitate von ihm aus internen Sitzungen, die das alle belegen. Er hat klar gesagt, mit der PLO konnten wir uns einigen, die hat uns schließlich anerkannt und die wollen eine Zwei-Staaten-Lösung. Wenn wir aber keine wollen, und das wollen wir nicht, dann brauchen wir die Hamas, weil dann können wir immer sagen, die wollen uns ja vernichten, die sind nicht verhandlungsbereit und so weiter. Die militärische Unterstützung, ich sage mal, die militärische Ausrüstung, die Waffenlieferung, die die Hamas bekommen hat und auch die Hisbollah im Libanon ist nach allen Quellen, die es gibt, aus dem Iran gekommen. Aber die finanzielle und wirtschaftliche Unterstützung ist aus Katar gekommen. Da sind Koffer mit Milliarden Geldern über israelisches Territorium an die Hamas in den Gazastreifen gegangen. Und die Regierung Netanyahu, die ja jetzt mit Unterbrechung seit 16 Jahren dran ist, hat das niemals unterbunden. Also so viel zu diesem Doppelspiel. Es hat dann 2000, Entschuldigung, nochmal einen Vermittlungsversuch gegeben durch die US-amerikanische Regierung. Das war Bill Clinton in Camp David, also dem Wochenendsitz des US-Präsidenten außerhalb von Washington. Über diese Treffen gibt es auch Märchen, die immer wieder erzählt werden, um die Friedensunwilligkeit der Palästinenser zu beweisen. Das Märchen geht so, dass der damalige israelische Premierminister, das war Ehud Barak, in Camp David das weitestgehendste Angebot an die palästinensische Seite, also an Yasser Arafat, gemacht habe, das es jemals gegeben habe. Und Arafat habe das schnöde zurückgewiesen. Das ist ein Mythos, ein Märchen, was man immer wieder hört, auch hier bei uns in Deutschland. Es ist nur falsch. Und der beste Kronzeuge dafür, dass es falsch ist, der damalige Delegationsleiter der US-amerikanischen Delegation, das ist Robert Malley. Robert Malley, der jetzt auch wieder im entfernteren Beraterstab der heutigen Regierung ist, hat in Büchern, in Artikeln, vor allem in New Yorker Magazine, aber auch in Interviews klar gesagt, wie es wirklich war. Er hat erstens gesagt, das Angebot war auch nicht annähernd so weitgehend wie die israelische Propaganda gerne behauptet. Zweitens ist es niemals in verbindlicher, schriftlicher Form vorgelegt worden. Drittens auch nicht, dass Arafat es pauschal abgelehnt habe. Aber das sind halt hartnäckige Mythen oder auch Propagandalügen. Es hat dann noch eine allerletzte, ich sag mal, mehr oder weniger ernsthafte Vermittlungsbemühungen offiziell einer amerikanischen Regierung gegeben. Das war 2014. Der Außenminister war John Kerry, Präsident war Obama. Und Kerry hat zusammen mit Netanyahu, dem Mahmoud Abbas, also dem heutigen Chef der Palästinenserbehörde, einen Plan für eine Zwei-Staaten-Lösung vorgelegt. Das ist nie wirklich öffentlich geworden, aber ich habe ihn mal sehen können. Dieser Plan sah für einen palästinensischen Staat gerade mal noch 6% des Gesamtterritoriums vor. Ist völlig klar, wenn Mahmoud Abbas sich darauf eingelassen hätte, dann wäre er nicht nur politisch tot gewesen, sondern möglicherweise auch physisch tot heute. Ja, seitdem haben wir die Eskalation der völkerrechtswidrigen Besiedlung. Ich war 2009 in Israel-Palästina mit Medico International, der Hilfsorganisation, die ja einige kennen. Da war ich damals bei Moshe Zuckermann, da war auch noch an der Universität in Tel Aviv. Und ich hatte einige Leute dabei, die zum ersten Mal in der Region waren und verstehen wollten, auch unter anderem Georg Schramm, der Kabarettist aus dem Fernsehen. Und als wir bei Moshe Zuckermann in seinem kleinen Büro waren, da habe ich gesagt: Moshe, was ist denn mit der Zwei-Staaten-Lösung? Wie kann die denn zustande kommen? 2009 im Mai. Da hat er sehr unwillig reagiert und hat gesagt: Lass mich doch in Ruhe mit dieser Idee. Du siehst doch the facts on the ground. 350.000 illegale Siedler im Westjordanland. Wo bitte soll denn hier noch ein unabhängiger und Staat Palästina auf einem zusammenhängenden Territorium entstehen? Aber ich war stur. Ich wollte, dass er mal sagt, was notwendig ist. Und schließlich hat er gesagt: Okay, dann muss eine israelische Regierung den Siedlern sagen, ihr müsst die Koffer packen und abziehen. Und es muss natürlich Ersatzwohnraum im Israel bereits bereitstehen. Und dann, jetzt alles Wortzitat, Moshe Zuckermann, werden 80% der Siedler zwar murren, aber sie werden die Koffer packen und abziehen. 20% werden zum Gewehr greifen. Und dann muss eine israelische Regierung bereit sein, die israelischen Streitkräfte in das besetzte Gebiet zu schicken, und dann wird es monatelange bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen geben mit mehreren hundert Toten auf beiden Seiten. Das ist der politische Preis, wenn man eine Zwei-Staaten-Lösung will. Zitat Ende Mai 2009, Moshe Zuckermann, damals 350.000 illegale Siedler. Heute sind es knapp 700.000 und das Gebiet ist noch mehr zerklüftet. Ich klicke mich jetzt mal eben weg hier. Ihr seht die letzte Karte. Das ist auch nicht die aktuellste. Das ist 2015. Inzwischen sind die schwarzen Flecken noch kleiner. Jetzt kommt die Regierung Trump dran. Und die Regierung Trump ab 2017 im Amt, wo ich fange mal so an, alle US-amerikanischen Regierungen seit 1967, seit dem Beginn der Besatzung, haben immer zumindest rhetorisch sich für die Zwei-Staaten-Lösung ausgesprochen. Man muss ja auch nochmal daran erinnern, in Reaktion auf die Besatzung durch die israelischen Streitkräfte im Juni 67 hat der UNO-Sicherheitsrat einstimmig mit 15 zu 0, also mit der Ja-Stimme der USA, diese Besatzung verurteilt und die israelische Seite zum sofortigen bedingungslosen Rückzug aufgefordert. Im 1976er Krieg, danach ist diese Resolution wiederholt worden, das war es dann die UNO-Resolution 338, auch wieder mit 15 zu 0 Stimmen da. Beide Resolutionen 242, 338 bis heute ohne Einschränkung völkerrechtlich gültig. Das wird ja von israelischer Seite und ihren Propagandisten bei uns, also Propagandisten der Regierung, auch oft in Frage gestellt. Aber de facto haben die US-Regierungen in den letzten 60 Jahren wenig dafür getan, dass die Besatzung aufhört. Und sie haben auch seit Oslo 93 wenig dafür getan, dass die Zwei-Staaten-Lösung wirklich Wirklichkeit wird, um es mal sehr vorsichtig auszudrücken. Sie haben, wenn es darauf ankam, immer die schützende Hand gehalten über die jeweilige israelische Regierung, haben sie geschützt, auch vor relevantem politischen Druck, sei es durch die UNO oder was auch immer. Aber rhetorisch, wie gesagt, hatten alle US-Regierungen an der Zwei-Staaten-Lösung festgehalten, bis auf Trump. Trump hat sie offiziell aufgekündigt und hat versprochen, ich lege meinen eigenen Friedensplan vor. Das hat er im Jahre 2017 versprochen. Und dann gab es eine Reihe völkerrechtswidriger Akte der Trump-Regierung. Einmal, dass sie anerkannt haben, dass Israel die Hauptstadt von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt hat, was ein Verstoß ist gegen die UNO-Resolution, gegen den Teilungsplan von 47, wo er gesagt wurde, der Status von Jerusalem muss ausgehandelt werden. Es kann nicht einseitig von einer Seite einfach festgelegt werden. Und zweitens hat die Trump-Regierung im Sommer 18 durch den Außenminister Mike Pompeo die bis dahin offizielle Sprachregelung geändert. Seit 67 gelten diese Gebiete, also Westjordanland, Gazastreifen, im englischen Sprachraum als OPTs, Occupied Palestinian Territories, besetzte palästinensische Gebiete. Das steht so in sämtlichen UNO-Dokumenten, auch bis dato in US-Regierungsdokumenten des Außenministeriums, in EU-Dokumenten, überall. Und Pompeo hat das im Sommer 2018 geändert und seitdem steht da nicht mehr besetzte palästinensische Gebiete, sondern disputed territories, also umstrittene Gebiete, was natürlich was völlig anderes ist. Das hat übrigens die Ampelkoalition inzwischen nachvollzogen. Bei uns, wenn ihr in den Koalitionsvertrag von September 21 guckt, in das außenpolitische Kapitel, in dem es einen Neunzeiler gibt zu diesem israelisch-palästinensischen Problem. Auf 8 Zeilen werden tatsächliche oder angebliche Bedrohungen Israels behandelt und das Wort Besatzung kommt überhaupt nicht mehr vor. In der letzten Zeile wird dann lediglich die fortgesetzte Besiedelungspolitik als problematisch bewertet. Die Trump-Administration hat dann im Jahre 2019 mit großer Verspätung ihren Friedensplan in Anführungszeichen vorgelegt, der auch so tut, als sei das eine Zwei-Staaten-Lösung, der für den palästinensischen Staat ein noch viel mehr zerklüftetes Kleingebiet vorsieht, als das ihr dort seht, mit weiterhin strategischen Straßen, die nur vom israelischen Militär genutzt werden dürfen, weiterhin mit Lufthoheit über diesen palästinensischen Staat durch die israelische Luftwaffe, und dann einer dünnen Landverbindung, einer Straße vom Westjordanland zum Gazastreifen und eine noch zu bauende Straße an einen noch zu bauenden kleinen Hafen am Mittelmeer. Ja, jetzt bin ich im Heute. Was die Situation ist, ihr lest alle, kriegt alle die Nachrichten, brauche ich nicht weiter zu beschreiben. Ich will das aber mal ein bisschen bewerten und dann über die Perspektiven was sagen. Also erstens, was die Hamas oder ihre Kämpfer am 7. Oktober gemacht haben, ist ohne Frage ein schweres Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschheit. Das hängt immer davon ab, ob es sich um einen bewaffneten Konflikt, einen Krieg handelt, dann ist es Kriegsverbrechen. Wenn es das nicht ist, dann redet man von Verbrechen gegen die Menschheit. Verbrechen gegen die Menschheit kann theoretisch auch eine Regierung gegen die eigene Bevölkerung verüben. Das sind aber im Kern dieselben Taten. Und es gibt meiner Meinung nach überhaupt keine Rechtfertigung für, dafür auch nicht die Berufung auf das Widerstandsrecht. Wenn Widerstand überhaupt legitim ist, dann ist er das gegen ausführende Organe einer Besatzung. Das wären dann Militärs und Soldaten und Polizei, aber auf gar keinen Fall Zivilisten. Im allerbesten Fall, also das, was die israelischen Streitkräfte inzwischen machen, mit Blick auf die Zivilbevölkerung, ist ganz klar ein Kriegsverbrechen, ein Verbrechen gegen die Menschheit. Da gibt es überhaupt keine Frage. Ob es ein Völkermord ist, das muss der internationale Gerichtshof entscheiden. Ich sage dazu gerne nachher noch mehr zu der Relevanz dieser Diskussion, gerne auf Nachfrage. Ich lasse das jetzt mal stehen. Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschheit sind schwerwiegend genug. Und im allerbesten Fall, ich will jetzt nicht zynisch klingen, was dort irgendwann mal im Ergebnis rauskommt, ist, dass die Illusion endgültig zerstört ist, die jetzt seit fast 60 Jahren vorhält. Die Illusion, man könne diese völkerrechtswidrige, menschenrechtsfeindliche Besatzungssituation managen. Managen mit immer mehr Polizei und militärischen Mitteln und immer mehr Vertreibung und immer mehr Siedlern, ohne das Problem, das politische Kernproblem irgendwie politisch zu lösen. Das ist ja die Illusion. Und ich glaube, die ist in der Gesellschaft in Israel inzwischen endgültig zerstört. Weil ja das Kernversprechen, mit dem die Regierung Netanyahu alle ihre 4 Amtszeiten immer geführt hat, nämlich ich garantiere euch die Sicherheit, das ist ja nun so klar und so mit so schlimmen Folgen zerstört worden, dieses Versprechen, nicht eingehalten worden durch das, was am 7. Oktober passiert ist. Ich glaube, das wird niemand mehr überzeugend weder Netanyahu noch sein Nachfolger der eigenen Bevölkerung sagen können. Das heißt, der Druck, hier eine wie auch immer geartete andere Lösung zu finden, der wächst in Israel sehr stark. Die große Frage ist, ob die internationale Gemeinschaft, die Staatengemeinschaft, wenn dieser heiße Krieg mal zu Ende ist, wieder zurückfällt in diese feige Bequemlichkeit der letzten knapp 60 Jahre und sagt, na ja, solange es wieder relativ ruhig ist, kein heißer Krieg, der möglicherweise zu überschwappen droht auf andere Länder der Region, kann alles beim Alten bleiben. Das halte ich nicht für ausgemacht. Es gibt Indizien dafür, dass das nicht so läuft. Ich will mal eins nennen, was kaum berichtet worden ist bei uns. Der derzeitige britische Außenminister, frühere Premierminister David Cameron, ein Konservativer, nicht bisher bekannt als Sympathisant der palästinensischen Sache, einen eigenen Staat zu bekommen, hat vor 4 Tagen gesagt, er sei dafür, dass Großbritannien und am besten die EU jetzt schon den Staat Palästina anerkennt. Also nicht erst im Ergebnis etwaiger Verhandlungen über eine Zwei-Staaten-Lösung, die dann vielleicht in 4, 5 Jahren zu einem Ergebnis kommt, sondern jetzt schon. Und dieses ausdrücklich, so Cameron in einem großen Interview mit der BBC, um damit auch doch Druck auszuüben auf die Verhandlungen und das heißt im Klartext Druck auf die israelische Regierungsseite. Das finde ich sehr interessant, dass es solche Stimmen gibt. Ein zweites Indiz ist, niemals zuvor in den letzten 33 Jahren seit Ende des Kalten Krieges hat es eine so disparate Abstimmung unter den inzwischen 30 EU-Mitgliedern gegeben wie zu dieser Frage. Dass also jetzt mehrfach, etwa auch bei der Abstimmung in der Generalversammlung, einige EU-Staaten dafür stimmen für die Resolution, einige dagegen und die große Mehrheit sie hier enthält, das hat es in keinem anderen Fall jemals gegeben. Es gab, und damit komme ich jetzt kurz auch mal zur deutschen Rolle in den letzten 25 Jahren, es gibt ja bei außenpolitischen Entscheidungen der EU bis heute das Konsensprinzip, ja? Es gibt ja bis heute keine Mehrheits Entscheidungsmöglichkeiten. Und wir haben ja bereits in den 90er Jahren ein Handelspräferenzabkommen gehabt, oder seitdem zwischen der EU, damals 15 Staaten, und Israel. Ein Handelsbevorzugungsabkommen auf Deutsch, unter dem Israel Produkte in den EU-Raum importieren konnte, ohne Zölle. Also so, als wenn Frankreich nach Deutschland oder Holland nach Belgien Waren exportiert. Allerdings steht in diesem Abkommen ausdrücklich drin, dass darunter keine Produkte aus den völkerrechtswidrig besetzten Gebieten exportiert werden dürfen. Das tut und tat Israel aber in großem Umfang und zumeist unter falscher Etikettierung der Apfelsinenkisten oder was auch immer. Dann stand drauf, aus Israel, tatsächlich waren sie aus dem besetzten Westjordanland. Wenn es sich bei dem Handelspartner nicht um Israel, sondern ich sag mal um Argentinien gehandelt hätte, dann wäre es völlig klar und selbstverständlich im Handelsrecht gewesen, dass die EU sagt, solange Argentinien
Andreas,
gegen. Ja.
du bist festgefroren.
Was bin ich? Oh, das tut mir aber leid. Hallo, seht ihr mich jetzt wieder? Hallo?
Also bei
Super.
mir nicht. Das klappt
Hallo?
wunderbar. Ich hatte keinen Aussetzer.
Also, wenn es Argentinien gewesen wäre, die sich hier verstoßen gegen ein Handelspräferenzabkommen, dann wäre völlig klar gewesen, die EU hätte gesagt, wir setzen dieses Abkommen so lange aus, bis sich Israel wieder dran hält. Völlig normaler Vorgang im internationalen Handelsrecht. Einen entsprechenden Antrag hat es in der Phase zwischen 1998, 2005, als bei uns eine rot-grüne Regierung dran war, mindestens dreimal gegeben. Bei den Sitzungen der 15 EU-Außenministerinnen. Und die Abstimmung für eine solche Suspendierung des Handelspräferenzabkommens mit Israel gingen aus 14 zu 1, beim zweiten Mal 14 zu 1, dafür immer und beim dritten Mal 13 zu 2. Und ihr werdet alle raten, wer in allen drei Fällen die Nein-Stimme war. Das war Josef Fischer. Bei der dritten Abstimmung hat auch der niederländische Außenminister dagegen gestimmt. Also bei dieser nun wirklich kleinsten denkbaren Maßnahme eines Druckes, eines minimalen Drucks auf die israelische Regierung, selbst da hat die deutsche Regierung das verhindert. Und über die jetzige Rolle brauche ich eigentlich nicht viel zu sagen. Das lest ihr alle. Das tosende Schweigen in Berlin zu den schweren Menschenrechtsverletzungen, die die israelischen Streitkräfte unter der Zivilbevölkerung im Gaza anrichten, das tosende Schweigen, nicht nur in Berlin, aber besonders in Berlin, auch in anderen westlichen Hauptstädten, in Madrid nicht, in Brüssel auch nicht, das ist auch ein Dissens, aber insgesamt doch. Und die Wahrnehmung, nicht nur bei uns lebenden Palästinensern, Menschen aus arabischen Staaten, sondern in der ganzen Region und darüber hinaus im sogenannten globalen Süden, ist verheerend. Die nördlichen Industriestaaten, der gerne so bezeichnete Westen, hat schon in den letzten 30 Jahren ungeheuer an Glaubwürdigkeit verloren, weil er in so vielen Fällen die universell gültigen Menschenrechts- und Völkerrechtsstandards nach Doppelstandards angewendet hat, selektiv. Also wenn zum Beispiel der britisch-amerikanische Irakkrieg von 2003 mit über 1 Million toten Irakis bis heute maximal als ein lästlicher Fehler vielleicht betrachtet wird, benannt wird, aber nicht als einen klaren Verstoß gegen die UNO-Charta, als ein Verbrechen, dann ist das so ein Beispiel für Doppelstandards. Oder wenn Putin Russland für den Krieg gegen die Ukraine von Frau Baerbock schärfstens kritisiert wird, aber Frau Baerbock bis heute kein Sterbenswort zum Krieg des NATO-Partners Türkei gegen die Kurden in den Nachbarländern sagt. Das sind alles so Beispiele für Doppelstandards und Selektivität. Und ich denke, das derzeitige Verhalten der meisten westlichen Regierungen zu diesem Konflikt schafft noch viel mehr Glaubwürdigkeitsverlust des Westens im Rest der Welt und schwächt damit natürlich, unterminiert diese universell gültigen Standards. Das ist das fatale Ergebnis. Was sind die kurzfristigen, die mittelfristigen, die längerfristigen Perspektiven? Also, ich bin nach wie vor der Meinung, dass das Überleben und das nicht physisch versehrt, verkrüppelt werden von möglichst vielen Menschen in der Gaza-Zivilbevölkerung die alleroberste Priorität haben sollte. Ja? Nun erleben wir, dass aus den westlichen Hauptstädten mit einem folgenden Dreiklang auf diesen Krieg reagiert wird. Der erste Satz heißt immer Verurteilung der Verbrechen der Hamas. Der zweite Satz heißt, Israel hat aber das Recht auf Selbstverteidigung, wohinter ich ein Fragezeichen setzen würde, wenn das erklärte Ziel ist, den Gegner total zu vernichten, dann wird das in der UNO-Charta Artikel 51 festgeschriebene Recht auf Selbstverteidigung pervertiert, aber das nur meine Anmerkung. Und der dritte Satz in den westlichen Regierungsstatements heißt dann, aber das israelische Militär und die israelische Regierung sollen sich doch bitteschön an das humanitäre Völkerrecht halten, also das sogenannte Kriegsvölkerrecht, was ja im Kern ein Schutzrecht ist für Zivilisten, wenn es denn Kriege gibt. Das ist insofern unehrlich, um nicht zu sagen verlogen, weil alle, die das sagen, ganz genau wissen, das ist überhaupt nicht möglich in diesem Krieg. Weil die israelische Militärführungsstrategie geht ja ausdrücklich gegen zivile Ziele vor, weil dort tatsächlich, zum Teil auch nur vermeintlich, Hamas-Stellungen sind, sei es in Gebäuden, sei es in Kellern darunter, sei es in Tunnels und so weiter. Das heißt, die Rücksichtnahme auf zivile Ziele, auf Zivilisten, die ist bei einer solchen Kriegsstrategie überhaupt nicht möglich. So, aber wenn es darum geht, dass möglichst viele Menschen ihr Leben noch behalten und nicht verwundet werden, verkrüppelt werden, ist meiner Meinung nach, und das schon seit Ende Oktober, müssten diese Zivilisten evakuiert werden für einen begrenzten Zeitraum, am besten natürlich über die Südgrenze, also Rafah, auf ägyptisches Territorium. Dort müsste eine von der UNO etablierte Schutzzone errichtet werden, die sowohl nach innen wie nach außen geschützt wird durch Blauhelmsoldaten. Nach außen heißt eben auch, dass keine Menschen dann einsickern in das restliche ägyptische Territorium, dort möglicherweise was auch immer anrichten. Das ist ja die Sorge bei dem Regime von General Sisi in Kairo. Und im Idealfall würde eine solche Lösung mit einer Vereinbarung zwischen der UNO und der israelischen Regierung einhergehen, dass nach Ende des Krieges gegen die Hamas diese ganze Zivilbevölkerung auch wieder zurückkehren darf. Ich weiß, dass dieser Vorschlag, ich habe den zusammen mit anderen Leuten, darunter dem ehemaligen Generalsekretär des Weltkirchenrates, Konrad Reiser und so weiter, an UNO-Generalsekretär Guterres geschickt am 2. November. Ich weiß, dass ein solcher Vorschlag sofort unter den Verdacht fällt. Wir wollten ja die Nakba, also die Vertreibung der Palästinenser aus den Jahren 47, 48, jetzt vollenden. Das ist natürlich Quatsch. Das ist nicht unsere Absicht. Das geht mir, ich wiederhole es zum dritten Mal, prioritär darüber, dass möglichst viele Menschen überleben. Und ich hatte eben nie die Illusion, dass die israelische Regierung ihre Kriegsstrategie tatsächlich verändern würde, dass sie in relevantem, notwendigen Umfang humanitäre Lieferungen zulassen würde. Und diese Einschätzung hat sich leider brutalst bis zum heutigen Tag bestätigt. Wir haben gerade von heute Nachmittag wieder ganz klare Ankündigungen, auch jetzt gegen die Stadt Rafah militärisch vorzugehen, wo sich inzwischen über 1 Million Flüchtlinge in einer Stadt, wo ursprünglich nur 20.000 leben, zusammenfärchen auf engstem Raum. Und die große Befürchtung ist eben, dass nicht noch nur durch unmittelbaren Waffeneinwirkungen, Munitionseinwirkungen der israelischen Militärs Zehntausende sterben, sondern weil sie schlicht verhungern, verdursten, keine überlebensnotwendige medizinische Hilfe mehr bekommen. Was dort passiert, ob da was passiert, ob das verhindert werden kann, dass da noch weitere 10.000 zu den jetzt schon 27.000 Toten und über 70.000 Verletzten hinzukommen. Ich weiß es nicht. Ich kann hier nur sagen, was ich für notwendig hielt. Die Phase danach, wenn wir jetzt mal so tun, das wäre irgendwann beendet, dieser Krieg. Die Phase danach ist die große Frage, was wird dann aus dem Gazastreifen? Und hier gibt es Vorstellungen, auch aus Washington, die sagen, dann soll die palästinensische Autonomiebehörde, die also bisher im Westjordanland sitzt, in Ramallah unter Mahmoud Abbas, den Gazastreifen auch mit übernehmen. Dazu sagt Israel, kommt überhaupt nicht in Frage, gar keinen Fall. Wir wollen zwar auch nicht wieder eine militärische Besetzung des Gazastreifens durch israelische Soldaten, so wie das bis zum Abzug 2007 der Fall war, aber dass die Autonomiebehörde hier übernimmt, kommt nicht in Frage. Ich muss auch sagen, ich habe aus anderen Gründen eine gewisse Skepsis, weil die Autonomiebehörde in Ramallah ist natürlich inzwischen auch aufgrund eigener Korruption und so weiter so unpopulär, auch unter den Palästinensern auf der Westbank, auch unter den Jugendlichen. Das wird oft mit Häme gesagt, dann auch wieder von Menschen bei uns, die sagen, naja, ihr seht es ja, die Palästinenser sind überhaupt nicht in der Lage, hier eine Verwaltung und das ohne Korruption zu machen und so weiter. Das ist natürlich nicht mein Punkt. Ich sage ganz klar, unter den Rahmenbedingungen der völkerrechtswidrigen Besatzung der letzten knapp 60 Jahre, der Einschnürung auch des Lebensraumes für die Palästinenser im Westjordanland und dass sie de facto zum Teil die Hilfs-Sheriffs spielen müssen durch eigene Sicherheitskräfte, die Hilfs-Sheriffs für die Besatzung, konnte es nur zu dieser Art von, ja, auch politischer Korruption und Unglaubwürdigkeit der Autonomiebehörde. Also kommen, dass die Autonomiebehörde auf Dauer eine lebensfähige, wirksame Regierung darstellen würde unter diesen Rahmenbedingungen der Besetzung, habe ich immer für eine Illusion gehalten. Das war ja auch nicht die ursprüngliche Absicht in Oslo, zumindest auf den Papieren. Dass es Korruption gibt, dass es auch Herr Abbas viel zu lange an seinem Amt festklebt, völlig klar. Nur machen wir uns überhaupt keine Illusionen. Wenn morgen Wahlen im Westjordanland stattfinden würden, wäre ich überhaupt nicht überrascht, dass die Hamas dort die Mehrheit bekommt. Nicht? Das wird dann wieder als natürlich Beweis dafür gesehen, dass alle Palästinenser jetzt Hamas-Leute sind und die Israelis vernichten wollen. Das ist natürlich auch Quatsch, weil dann immer nur auf den Zeitpunkt jetzt geguckt wird und die ganze Dynamik natürlich vergessen wird. Die Tatsache, dass die Hamas den Einfluss, die Stärke hat, die sie auf dem Gazastreifen hat, durchgesetzt zum Teil natürlich auch mit massiver Unterdrückung der Bevölkerung, Islamisierung, aber im Wesentlichen ist das doch ein Ergebnis der Frustration, der Enttäuschung der Menschen seit dem gescheiterten Oslo und der schon vor dem 7. Oktober zunehmend nicht mehr überlebensfähigen Situation auf dem Gazastreifen. Dazu hat die UNO ja bereits 2020 einen sehr eindrücklichen Bericht gemacht. Also das ist die Dynamik. Und wenn man will, dass Kräfte wie die Hamas oder auch andere islamistische Gruppen, die längst dort agieren und wo die Hamas auch keine Kontrolle mehr hat, dass die an Unterstützung verlieren und marginalisiert werden, da muss man eine gerechte politische Lösung des Konfliktes wollen. So funktioniert die Dynamik. Ein anderes Modell, was für die mittelfristige Zukunft diskutiert wird, ist eine wie auch immer geartete arabische Verwaltung, wo dann Staaten wie Saudi-Arabien und Ägypten genannt werden. Ich sehe das bisher auch nicht, sehe auch keine große Begeisterung in Riad oder in Kairo, diese Rolle zu übernehmen. Eine dritte redet von einer Art von internationalem Protektorat, wo dann durch die UNO mandatiert internationale Sicherheitskräfte wären, halte ich noch für relativ die wahrscheinlichste und für eine überschaubare Zeit beste Lösung. Und dann natürlich die langfristige Frage. Also ich habe eben erzählt aus der Begegnung von mit Moshe Zuckermann aus dem Mai 2009, die zunehmenden Zweifel daran, dass eine Zwei-Staaten-Lösung überhaupt noch möglich ist. Und diese Zweifel sind ja auch immer mehr gewachsen, sowohl bei den Menschen vor Ort, aber auch in der interessierten Community, in der Solidaritätsszene bei uns und so weiter. Ich habe lange, ich sage das ganz offen, aus einem, ja, ich sag mal, taktischen Grund an der Zwei-Staaten-Lösung festgehalten, weil es bisher zumindest diejenige Lösung ist, die international die allermeiste Unterstützung hat. Auch wenn diese Unterstützung zum Teil nur Lippenbekenntnis ist und auf dem Papier, aber sie hat die relativ meiste Unterstützung und davon hatte ich mir lange erhofft, theoretisch auch kann der meiste Druck ausgehen auf die israelische Regierung, diese Lösung nun zumindest zuzulassen. Das ist natürlich jetzt nach dem, was in den letzten 2 Monaten, 4 Monaten passiert ist, noch unvorstellbarer geworden. Also wenn man heute eine Umfrage machen würde unter der jüdisch-israelischen Bevölkerung, dann hätten wir wieder einen sehr viel stärkeren Anteil der Befragten, die zu dem Narrativ von 46 zurück wollen, also möglichst das ganze Land. Und die Siedlerbewegung macht es ja völlig deutlich. Und mindestens 4 Minister in der Regierung Netanyahu sagen es auch völlig unumwunden. Netanyahu nähert sich dieser Position immer weiter an, ne, wenn er letzte Woche gesagt hat, wir werden auf jeden Fall die Sicherheitskontrolle über das gesamte Territorium behalten, ne, hat er ja in Reaktion zu Biden gesagt, der Zwei-Staaten-Lösung sagt. Ich finde es sehr unehrlich, um es vorsichtig auszudrücken, wenn jetzt vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse Menschen wie bei uns die Frau Baerbock plötzlich wieder die Zwei-Staaten-Lösung in den Mund nehmen, ohne mehr dazu zu sagen. Das ist ein leeres, bequemes Lippenbekenntnis. Wenn man sagt Zwei-Staaten-Lösung, dann muss man bitteschön auch Butter bei die Fische tun und mal klar sagen, was das denn bedeuten würde. Wie man denn einen wesentlichen Teil der 700.000 illegalen Siedler, sicher nicht alle, dazu bewegt, aus dem Westjordanland wegzugehen. Wie man denn die Sicherheitsbedürfnisse beider Seite dann befriedigt. Nach meiner Vorstellung, auch schon vor dem 7. Oktober, wenn man eine Zwei-Staaten-Lösung will, dann muss man bereit sein, an der Grenze zwischen den beiden Staaten auf absehbare Zeit eine robuste internationale Sicherheitspräsenz zu stationieren. Also eine von der UNO mandatierte Blauhelmtruppe, sicher mit einem starken US-amerikanischen Kontingent, wahrscheinlich auch als die Führungstruppe, um die israelischen Sicherheitsbedürfnisse zu befriedigen, um auch den Palästinensern zu sagen, ihr müsst jetzt nicht den Quatsch machen, auch noch eine eigene Streitkräfte aufzubauen, was viel Geld kostet und so weiter. Das muss man dann aber auch sagen und dazu auch die Bereitschaft erklären, an so einer Sicherheitstruppe mitzumachen, möglicherweise auch, wenn das niemanden in der Region unüberwindbar stört mit deutschen Soldaten. Sonst ist das Bekenntnis zur Zwei-Staaten-Lösung ein Lippenbekenntnis. Die Lösung, die natürlich rein theoretisch immer schon seit den 50er Jahren die beste gewesen wäre, ist der gemeinsame Staat. Und ich darf daran erinnern, es hat unter der PLO ja führende Leute gewesen, an erster Stelle Edward Said, also der berühmteste Orientalist des letzten Jahrhunderts, der zeitweise Mitglied im Exekutivkomitee der PLO war, der immer für einen gemeinsamen Staat war, für einen säkularen Staat, bei dem alle ihre jeweilige Religion frei ausüben können, natürlich den ungehinderten Zugang haben zu den heiligen Stätten aller drei monotheistischen Religionen in Jerusalem und so weiter und so weiter. Und die Formulierung, die heute auf unseren Straßen zum Teil kriminalisiert wird, nämlich der Slogan Palestine free from the river to the sea, die stammt ursprünglich von Edward Said, womit er aber nicht meinte, den ganzen Staat für uns Palästinenser, sondern er meinte einen Staat mit Freiheit für alle Menschen, die dort leben. Gleichberechtigung und Freiheit. Das ist der Ursprung dieses Slogans, wollte nur mal sagen, der heute natürlich von einigen auf unseren Straßen sicher auch anders gemeint ist, nämlich so, dass man doch das ganze Gebiet wieder für die Palästinenser und Araber haben will. Ich glaube, dieser gemeinsame Staat mit gleichen Bürgerrechten, es geht nicht um einen, der ein Apartheidstaat wäre mit unterschiedlichen Bürgerrechten, ne? Das kommt nicht in Frage, muss die konkrete Utopie bleiben, aber er ist mittelfristig wahrscheinlich nicht realisierbar. Ich denke, für die Palästinenser, die nun seit 3 Generationen aufgewachsen sind, mit der Hoffnung, endlich die staatliche Selbstverwirklichung in einem eigenen Staat zu bekommen, wahrscheinlich müssen sie diesen Staat zunächst mal haben. Mit allem, was dazugehört, einer Fahne, einer Hymne, wie gesagt, keine Armee, um dann nach 20, 30 Jahren eigener Staatlichkeit zu der Erkenntnis zu kommen, es wäre viel klüger, mit Israel zumindest zunächst mal vielleicht eine Föderation zu machen, eine binationale Föderation und dann eines Tages den gemeinsamen Staat. Das wäre auch das Klügste, wenn man mal auf dieses kleine Territorium guckt, mit all seinen begrenzten Ressourcen, sei es jetzt begrenzte Wasserressourcen, begrenzte Ernährung, Landwirtschaft, begrenzte Energie und so weiter und so weiter. Alles spreche dafür, für den gemeinsamen Staat. Aber schon vor dem 7. Oktober hätte ich gesagt, das ist unmittelbar nicht möglich. Da braucht es den Zwischenschritt einer Zwei-Staaten-Lösung. Und seit dem 7. Oktober ist natürlich die Unterstützung für einen gemeinsamen Staat unter der israelischen Bevölkerung, ich sag mal, auf unter -5 Grad gesunken. So haben sich die Narrative eben inzwischen wieder leider verschlechtert und auf beiden Seiten mehr wieder in die Richtung von 46. Jetzt höre ich mal auf zu reden, freue mich auf die Diskussion.